Hast du irgendwelche guten Vorsätze gehabt eigentlich? Ich hab nämlich welche. Ich bin jeden Tag gejoggt im Februar. Jeden Tag. Einen ganzen Monat lang.
Das ist gar nicht gut, ne? Jeden Tag zu joggen.
Nee, aber ich wollte das mal machen, weil ich mache dann immer, normalerweise mache ich dann mal und dann vergesse ich es wieder und so und habe ich dann keine Lust. Aber dann habe ich gedacht, diesmal. Ha! Ja, und es hat
Aber
mich aber
jeden
schon ganz,
Tag.
ja, mich schon ein bisschen erschöpft jetzt. Bin schon ein bisschen erschöpft. Ja.
Stellst du das Projekt jetzt wieder ein?
Ja, ich glaube, für März werde ich das, ein bisschen anders machen.
Bisschen weniger vielleicht, ne? So als
Ja,
Tipp.
vielleicht jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag.
Wieso denn? Aber dann immer so 5 Minuten oder so richtig
Nee, ich habe mich
auf Leistung.
gesteigert. Ich habe bei 5 Kilometer angefangen und dann habe
Finde ich
ich
schon
jede
amtlich.
Woche 1 Kilometer mehr. Also ich habe im Januar schon angefangen. Und jetzt bin ich schon bei 11 Kilometer.
Also das heißt, du bist jetzt bei,
Bei 11 Kilometer. Jetzt bin ich bei 11 Kilometer
dann bist du
am
ja jetzt
Tag.
bei irgendwie.
11 Kilometer. Soll ich es nochmal
Das ist ja
sagen?
irre.
11 Kilometer. Ja.
Aber du bist doch schon, bist doch eigentlich ein schwer beschäftigter Mann, oder? Wie findest du denn die Zeit dazu?
Nee, ich bin unterbeschäftigt.
Ach.
Ich habe keine Kinder. Ich habe nur eine Nachbarin, die TikTok-Videos dreht. Ja. Und sonst habe ich nichts zu tun den ganzen Tag. Naja, ich habe natürlich einen Job. Ja.
Ich
Der ist
denke,
auch gut.
du musst doch hier musst du nicht irgendwelche Millionenbudgets hin und her schieben und so,
Das ist
oder? Das ist
richtig. Das ist richtig, ja.
Obwohl, das macht man eigentlich machen, das kenne ich aus Filmen, das macht man ja beim Joggen, ne? Oder?
Beim
Also
Joggen,
hast du da
genau. Da
nicht
ruft
so.
der Broker an und dann sage ich:
Genau.
Verkaufen! Kaufen! Ja.
Ja. Und
Hey,
you're
der.
fired.
Ja, genau. Ich hoffe. Ja. Ja, da ruft dann meistens keiner. Muss ich selber anrufen, ne? Selber
Musstest du
aktiv
schon mal
werden.
jemanden feuern, Schlüti?
Ja. Musste ich schon mal.
Ja? Wie ist das so? Vom Feeling
Das
her?
vom Feeling ein schlechtes Gefühl.
Macht,
Ja.
ne? Es macht Feeling, oder?
Nee,
Ja.
es hat mir nicht gefallen. Das war nur eine studentische Hilfskraft, die aber nicht performt hat. Also, und zwar mit Ansage quasi, hat sie einfach das nicht gemacht, was ich ihr aufgetragen habe. Und das kann man sich ja mal so einen Monat angucken, aber irgendwann ist auch gut. Und ja, kam dann immer und hat irgendwie nur so Latte Macchiato getrunken die ganze Zeit und ihre Aufgaben nicht erledigt. Und dann ja, war das dann vorbei. Die hat aber dann noch, die hat noch 2 Monate bezahlt bekommen, glaube ich. Das war ganz soft. Die konnte ihr Glück gar nicht fassen. Das ist eigentlich so schlimm.
Wie und wie hat man sich das ganz praktisch vorzustellen? Hast du sie in dein Büro gesagt, komm, Manuela, kommst du mal bitte?
Es gab
Wir
da
müssen mal
zu
reden
der
und dann
Zeit
hast
gab es
du
auch noch einen HR-Beauftragten, Human Resources Manager, und der hat dann quasi das unterstützt. Sie wollte da doch immer irgendwie mehr Gründe hören, aber das muss man dann auch irgendwie ein bisschen abbügeln und kann dann nicht sich darauf einlassen. Das war ja auch so ein bisschen chaotisch, das war so ein Startup und da war jetzt auch nicht irgendwie festgeschrieben, was sie so für Ziele hat oder was sie so machen soll den ganzen Tag und so. Und dann will man ja auch nicht das Diskutieren da anfangen. Dann ist das einfach vorbei und tschüss. Für sie
Also
war
ich
das, wie
glaube.
gesagt, gut. Sie hat dann irgendwie noch einen schönen Sommer gehabt, ohne arbeiten zu müssen, hat dann irgendwie noch ein bisschen Gehalt bekommen. Das war als Studentin, glaube ich, cool.
Aber ich glaube tendenziell, ich war noch nie in der Position, jemanden feuern zu müssen. Bin aber ja nun schon ein paar Mal gekündigt, obwohl ne, eigentlich auch nicht wirklich, wenn ich mir das recht überlege. Ich bin zweimal, damals ja bei Straub und Lina Datos, aus einer, sagen wir mal, sehr liebgewonnenen Stelle als studentische Hilfskraft.
Wie
Weil
lange
war ich
warst
ja
du?
gar nicht mehr.
Wie lange warst
Nee,
du da?
eigentlich hatte ich eine Assistenzstelle, ne, muss man
Naja.
sagen. Also,
Ja, du warst ja bestimmt 5, 6 Jahre da oder so,
ich bin
oder?
fünf Jahre war ich da.
Ja,
Wahnsinn, ne?
irre.
5 Jahre. Und das war, hab ich relativ leicht genommen, muss ich sagen. Also ich war eher ganz gerührt, weil, wie hieß sie denn noch? Die aussieht wie Atze Schröder. Wie
Ina.
heißt sie denn noch? Ina, genau. Ina musste mir damals kündigen. Und Miriam war ja auch dabei. So, und die beiden hätten fast geweint. Also es war uns allen Beteiligten völlig klar, warum wir jetzt in den Konfi gehen und was für eine Art Gespräch wir da führen werden. Es war völlig, ne, das war 2008, ne, oder 2009, Finanzkrise. So, und dass ich da meinen Hut werde nehmen müssen, war überhaupt stand außer Frage, so, ne? Ich,
ja.
Irgendwann drucksen die dann da so rum und ich weiß es, Ina hatte Tränen in den Augen, ne? Die konnte das fast, konnte das gar nicht. Das hat mich sehr gerührt, muss ich sagen.
Das, ja,
fand ich
sehr, ach, das ist schön.
Charmant, tatsächlich. Also, muss ich wirklich sagen.
So gekündigt.
Aber ich bin tendenziell, ich glaube, ich lasse mir lieber kündigen, als dass ich jemandem kündigen möchte. Da hätte ich weniger.
Ja, Lust. Ja, das ist total. Und ich habe auch schlecht geschlafen am Abend vorher und so. Das war und den tagsüber auch schlecht geschlafen bei der Arbeit.
Und ist sie jetzt drogensüchtig, die Studentin, die du raus ist, hängt an der Nadel?
Latte Macchiato-süchtig ist sie jetzt auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt nicht freundschaftlich verbandelt geblieben. Waren wir vorher auch nicht.
Oder lief
hat
da
jetzt
was?
Auch, hat jetzt auch, nee, lief auch nichts. Nee. Tauche deinen Füller nicht in Firmtinte, sagt man ja, ne?
So, aha.
Ja, haben wir jetzt auch nicht immer dran gehalten. Auch im Alter der Digitalisierung gilt diese Metapher nicht mehr, ne?
Da heißt
schreibt
es dann,
man ja immer den Füller. Halt deinen Toner nicht. Druck nicht.
Halt deinen Toner nicht in die Cloud.
Halt deinen Toner nicht in die Cloud. Richtig. So sagt man heutzutage. Weiß doch jeder, was gemeint ist.
Kannst du nicht mal deine TikTok-Bräute da drüben irgendwie, können wir die nicht mal. Können die nicht mal mitlabern hier mit uns?
Nee, die können ja nicht labern, die machen ja nur so lippensynchrone Videos. Also das zu tanzen können wir gut. Oh, die Pizza ist da. Ich muss jetzt Pizza essen. Jetzt.
Die Pizza ist da jetzt hier während unseres.
Ja.
Das ist ja wohl eine Frechheit.
Ja, weil du zu spät gekommen bist.
Hast du dir eine Pizza bestellt?
Mhm. Ja. Müssen wir nochmal vertagen.
Möchtest du jetzt Pizza essen?
Ja. Wenn sie da ist, will ich sie auch essen.
Wie lange denn?
Weiß nicht. Ist die Pizza da komplett? Anita? Was ist denn hier los? Antwortet mir keiner.
Ach, das kann doch nicht wahr sein. Die Züge nicht in der Hand da zu Hause. Das gibt's doch nicht.
Ja, Schnelltest. Was wollen wir denn da schnell testen? Was soll das?
Ich denke, das ist so ein üblicher Fragebogen, ne?
Multiple ja,
Choice.
Dieser Mathe-Test. Aber ja, schnell. Wie schnell du bist, die Reaktion wird getestet, ne? Ja,
ich will das auf den
Markt. Wer ist am schnellsten?
Mit dem Impfstoff, das mache ich nicht mehr. Wollte ich ja eigentlich auch ansetzen, so einen eigenen Impfstoff rausbringen.
Ach so.
Aber ich werde jetzt Schnelltests rausbringen.
Also auch
für für unterschiedliche Altersklassen halt, ne? Also Grundschul-Schnelltests, weil ja. Das sind natürlich andere Anforderungen, da ne? Kannst du nicht. Ne? Also Minus plus mal durch, wollte ich so ein bisschen machen. Und so, ne?
Minus gucken. Plus mal durch.
Fairer Preis, wird auch nicht so überteuert.
Ja. Ja, nee, aber das meinst du, hat sich erledigt oder ist
nee, dann nicht kann mehr ich machen? Auch sagen, ich habe einen Schnelltest, ist überhaupt kein Problem. Ich habe einen Schnelltest gemacht. Mhm. Kann den ja auch mitbringen dann, kann ihn vorlegen.
Ich bin schneller.
Ja.
Der Mann, der schneller testet als ein Schatten.
Ja, und ich würde sagen, bis zu einer 3, also vielleicht mit einer guten 4, mit einer 4 plus, gilt das noch als.
Als schnell getestet.
Ja, bin ich da negativ getestet? Wenn ich jetzt eine 1 schaffe, ne, also wirklich null Fehler, bin ich dann negativ getestet oder nicht?
Für mich ist das alles, sehe mich ja als nicht binär. Für mich ist das negativ positiv. Ich bin ja non-binär.
Du bist divers, ne?
Ich bin ja divers. Für mich ist das viel zu einfach. Dass ich bin ja testfluid.
Früher sagte man pervers, ne, eigentlich.
Pervers, ja. Ich glaube, Robert Gernandt hatte so einen, bilden Sie mal einen Satz mit pervers. Meine Reime sind an sich recht teuer, pervers bekomme ich 1000 Eier.
Das ist gut.
Das ist gut.
Das ist sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Trinkst du dein Prosecco aus dem Schnapsglas?
Das ist so ein Glas, das braucht man, um zu schröpfen. Kennst du so Schröpfgläser?
Ja, aber die muss man doch zusammendrücken. Sowas hat Julia auch, so eine komischen, sieht auch ein bisschen pervers aus, so eine komischen Gummibecher. Sieht aus wie eine Menstruationstasse, die wollte ich mir auch holen.
Ja, ich auch, für meine Diarrhoe.
Das schwappt immer aus den kleinen, das schwappt immer so raus. Dann versaue ich mir die ganzen Klamotten. Ne? Also, eklig. Menstruationstasse. Habe ich vorhin mir angeguckt bei Butni.
Ja.
einfach nur, weil ich ja so ein Verpackungsfetischist bin. Ne? Ich würde wirklich eine Menstruation, ein gutes Beispiel, ne? Eine schöne stylische Verpackung, und die sahen richtig geil aus. Die verleiten mich dazu, mir eine Menstruationstasse zu kaufen.
So. Einfach, weil die Verpackung so gut ist.
Ja. Tatsächlich. Ja. Also ich würde nicht nur irgendwelche Süßigkeiten kaufen, die ich vielleicht nicht so gerne mache, sondern so etwas für den Mann völlig...
Was sind so Beispiele für Sachen, die du gekauft hast, weil die Verpackung gut war?
Das weiß ich jetzt nicht. Also sowas wie eine Menstruationstasse noch nicht. Das waren eher immer so Dinge, die ich nicht so gut fand und die ich nicht gekauft hätte, wenn die Verpackung nicht so schön gewesen wäre. Aber das waren immer Dinge, die man doch irgendwie vielleicht gebrauchen konnte. Ja. Tatsächlich sowas wie Süßigkeiten, die ich nicht so geil finde, oder ich musste mich entscheiden zwischen dem besseren Produkt in der hässlicheren Verpackung und umgekehrt, dann kaufe ich doch gerne mal
das Anita, Schlechte. Bei Anita ist es ganz krass, die hat ja so Design studiert, und alle ihre Freundinnen, die schenken sich dann immer mal so ein schönes Stück Seife oder so, oder eine schöne Sardine, so eine Sardinenpackung, weil die Verpackung so schick
ist. Die kenne ich, das sind so ganz, aber auch ein geiles
Marketing. Ganz stylische Dinge aus Portugal irgendwie.
Ja.
Wunderschön.
Edeldesignt
und so. Und die machen alle, bei ihren Shampoo-Flaschen machen sie immer das Etikett ab, sodass es nur weiß, eine weiße Flasche ist in der Dusche, damit da nicht irgendwie was hässlich ist. Weil die ja so viel zu bunt sind und schlecht gestaltet.
Du, ich kann das, aber ich kann das nachvollziehen. Vielleicht ist das meine diverse Seite, weil ich habe damals, als du noch hier durch die Bravo geblättert hast, da habe ich, und das war wirklich das war die Morgendämmerung, ne? Das war ein Erweckungserlebnis, also ein Quantensprung, den ich da in meiner Entwicklung hingelegt habe, als ich das erste Mal im Wohnzimmer bei meinen Eltern saß und so ein bisschen gelangweilt und mir eine schöne Wohnung zur Hand genommen habe und anfing darin rumzublättern. Also das...
Guck mal, sowas lag bei deinen Eltern lag eine schöne Wohnung. Bei uns gab es nur die RTV. Das war die Fernsehzeitung, die das umsonst zum Holsteinischen Kurier dazu gab.
Und da konnte... Wir sind
das Einzige, was ich da mehr angucken konnte.
Wir haben also viel...
Was ist eine Luxusfamilie? Sowas wie die Geissens, so ein bisschen die Geissens von Bergedorf, Seite, ne?
Ja, so ein bisschen. Ja. Also man zeigt, was man hat, ne? Man zeigt, was man hat.
Den Stick.
Eigentlich sind wir eine durchschnittliche Mittelstandsfamilie gewesen. Aber wir haben uns dann auch schon mal die schöner Wohnen geleistet. Und
Anita hat jetzt zum Abo als Abo-Geschenk gekriegt von ihrer Mutter, das erste Mal, dass sie die Zeitschrift ein Abo hat. Living at Home.
Ja, die gehört auch zum Portfolio.
Living at Home. Wo soll man denn sonst wohnen? Das ist für Zielgruppe alle außer Obdachlose. Das Gegenteil von der Obdachlosenzeitschrift. Living at Home.
Ja, Hinz und Kunz und Living at Home. Das sind
so
die
beiden. Ja, das ist die
Living. Bundle, kannst du das nicht
Hinz und Kunz war Arbeitstitel, war Living Not at Home.
Living Not at Home. Daraus ist die Living at Home überhaupt erst hervorgegangen.
Ja. So ex post, so irgendwie. So. Ja, gut.
Okay. Nein, die gibt es schon ewig, die Living at Home.
Schöner Wohnen, was ist die Schöner Wohnen? Das ist ja schon super alt. Das ist so wie Essen und Trinken irgendwie.
Das ist Europas auflagenstärkstes Wohnmagazin. Also zumindest bewerben sie sich selbst.
Was ist denn ein Wohnmagazin? Worum geht es denn da? Um Teppiche oder was? Möbel?
Ja.
Oder?
Möbel, Teppiche, Einrichtungsstile, Farbkonzepte, Einrichtungskonzepte. Dann heutzutage, natürlich hast du dann auch deine Seiten hier, ein bisschen Küche, ein bisschen Rezepte. Dann auch, keine Ahnung.
Alles, was man so zu Hause machen kann.
Genau, aber die ganzen Produktseiten sind natürlich, werden immer umfangreicher, ne? So, wo du dann als PRler anrufst und deine Produkte platzieren möchtest.
Also es ist so ein bisschen Schleichwerbung,
wenn wir ehrlich sind. Editorials. Ja, natürlich. Weniger Editorials
als Produktempfehlungen.
So Product Placement, ne? Wo du deine Bits and Pieces, ne? Wo du den ganzen Scheiß unterbringen kannst.
Das fand ich damals, als es die Financial Times Deutschland noch gab, das war ja die beste. War das eine Beilage oder war das die Rückseite? Da gab es doch immer die Rubrik How to Spend It.
Ja.
How to spend it. Und da waren so Produktempfehlungen, was man so Schönes machen kann mit seinem geilen Geld.
Ach, diese ganzen, ich glaube, gehört das zur Welt, die Supplement, heißen die Icon oder so? Es erscheint vierteljährlich so ein Luxus-Supplement halt, ne? Wo du wenn du nicht weißt, was du machen sollst mit deinem Geld, dann findest du da entsprechende Ausgabemöglichkeiten. Ja, sehr spannend, finde ich sehr gut.
Also mich reizt das gar nicht. Also ich, für mich ist das auch so, wenn ich so sehe, ein teures Auto, eine teure Uhr. Vielleicht, wenn mir jemand erklärt, was daran gut ist und wie, was für ein Aufwand da getrieben wurde, um dieses
Produkt herzustellen. Überhaupt nicht, dass es daran gut ist. Das ist totaler.
Also ja, aber dass da ja schon Ingenieure sich da lange überlegt haben.
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe das Thema gerade, also Julias Schwester, die hat sich dann mal, die kauft sich dann eine Tasche, so eine hässliche, gut, darüber lässt sich vielleicht streiten, ich finde die mega hässlich. Eine Chanel-Tasche, so eine abgesteppte
Channel, wir sagen Channel.
So eine Russen-Proletten-Tasche eben halt, ne? So richtig, sieht mega scheiße aus. Gold und weißes Leder, wo du wirklich denkst, also, würde ich nee, auf keinen Fall. Das kostet und kostet dann 1.500 Euro. Sowas hat die sich mal gekauft.
Eine Tasche für 1.500 Euro. Was macht man denn da rein in so eine Tasche? Dann macht man dann trotzdem seine UBs da rein und seinen.
Nee, ich kann dir sagen, was du da reinpackst. Das kenne ich von unserer Praktikantin. Da packst du so einen Marmorroller. Ich kann dir das jetzt schwer beschreiben. So eine Mischung aus so Küchengerät. Bisschen wie so ein Teigroller, aber in ganz klein. Und das ist aber so eine Marmorwalze. Und damit rollst du dir so unterm Auge, wenn du so Fältchen hast oder morgens nach dem Aufstehen. Sowas packst du da rein
zum Beispiel? Eine Marmorwalze.
So eine Marmorwalze, ja.
Ich hatte mal, da war ich mega stolz drauf, dass ich hatte so einen Deo-Stick, der so gut funktioniert hat wie noch nie ein Deo-Stick in meinem Leben. Der war komplett parfümfrei und kein Alkohol, gar nichts. Das war nur wie so ein Kristall. Fantastisch funktioniert. Ein bisschen nass machen. Konnte man auch einsetzen für so Rasier- Schnittwunden, hat dann auch die Blutung gestoppt. Und das habe ich jahrelang abgefeiert als das beste Produkt aller Zeiten. Das habe ich in Verona auf so einem Markt gekauft, bis Anita meinte, guck mal, das ist ja reines Aluminium. Das ist ja nur Aluminium, das ist ja gar nichts anderes. Wenn wir rein, der Aluminiumkristall. Es hat fantastisch funktioniert. Das Beste. Ja. Man braucht diesen ganz anderen Scheiß, man braucht kein Alkohol, man braucht da kein Parfüm, man braucht nur Aluminium, das ist alles.
Du brauchst nur Aluminium, ja. Ich habe tatsächlich auch...
Das würde ich reintun, in eine 1.500 Euro Tasche würde ich meinen Aluminiumstick reintun.
Ja.
Vielleicht auch einen Aluhut, Aluhut würde ich vielleicht auch noch bauen. Hut
noch. Aber du musst das mal, ich weiß jetzt nicht, das heißt ja wahrscheinlich nicht Marmorwalze, ne? Gesichtswalze Marmor, wenn du das googelst, kriegst du wahrscheinlich...
Nicht, Gesichtswalze. Nicht,
ich weiß nur,
dass sie, würde ich jetzt, weiß ich nicht, ob man da Julias Schwester zu nahe treten würde.
Aber gut. Naja, also diese Marmorwalze hat unsere Praktikantin in der Agentur sich bestellt. War auch ganz aufgeregt und hat das dann ausgepackt. Was sie vergessen hat, man macht doch eigentlich, wenn man sowas auspackt, ein Unwrapping-Video eigentlich.
Ne? Ja, Haul heißt das. Aber das
hat sie in dem Fall, glaube ich, nicht gemacht. Oder sie hat das doch sich nach Hause schicken lassen. Und so, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich von diesem Gerät wahnsinnig fasziniert war, weil das einfach so ein Mini-Teigroller aus Marmor ist. So, der wird großartig. Wahrscheinlich auch ein bisschen Geld gekostet haben.
Großartig.
Aber den packst du dann da rein. Dann natürlich dein iPhone.
Ja.
So ein Lipgloss. Wird Lipgloss noch verwendet oder ist das zu nuttig mittlerweile? Ist das nicht...
Du, you tell me. Weiß ich nicht. Kenne mich da gar nicht aus. Also ich... Aber wenn du eine 1.500 Euro Tasche hast,
ja, aber darum,
dann machst du dir jetzt nicht so die Sorgen um die Nuttigkeit, oder? Das ist so dass die geringste deiner Sorgen.
Ja, das sind dann auch so Nuttentaschen, die sind einfach so scheiße. Wenn die wenigstens unecht, weißt du, so eine Fake-Chanel-Tasche aus der Türkei gewesen wäre, das hätte ich ja noch ganz cool gefunden. Mhm. Aber ein Original, vielleicht hat sie die auch Secondhand gekauft, vielleicht kostet die auch 10.000 Euro als neue Ware. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mich darüber wahnsinnig aufgeregt habe. Und das, eigentlich muss man doch Leute entmündigen, die sowas machen. So.
Das habe ich mich auch mal gefragt, ob man das zum Beispiel bei einer Firma, wo ich mal gearbeitet habe, wurde ein neuer CEO eingesetzt und der hat als Firmenwagen sich so einen Porsche Cayenne ausgesucht. Und da habe ich eigentlich auch mich gefragt, ist das jetzt ein Zeichen von, das ist auch eigentlich ein schlechtes Zeichen, dass man jetzt so kacke mit Geld umgeht, dass man sich so einen Porsche Cayenne holt irgendwie. Das ist doch. Das ist
völlig für den Arsch. Jeden Morgen gehe ich am Fischmarkt, an dem Duschbus vorbei für Obdachlose. So, und dann das nächste, was du hörst, ist, ich habe mir so eine Tasche gekauft und so, ist super schön. Ne? War auch echt günstig, ne? Habe ich Secondhand gekauft, 1.500.
So, ne? So. Das Geile ist, hast du mal dieses Buch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Gomorra von dem Saviano, heißt er so? Roberto Saviano, der aus Neapel, da beschreibt er ja, wie das Geschäft funktioniert mit den italienischen Modelabels. Das ist ja so, die haben ja jedes Jahr so eine Ausschreibung, wer jetzt für Versace die nächste Kollektion machen darf. Und es gibt dann, keine Ahnung, 10 Firmen, die dafür in Frage kommen, die das können. Jedes Jahr gewinnt eine andere Firma. Was machen die anderen 9 Firmen, die dieses Jahr die Kollektion nicht machen dürfen? Die machen die Fälschung. Und die machen die genauso gut wie die Originale. Die Originale. Und das kommt noch dazu, dass weltweit werden die Fälschungen, die kommen dann auch in den Vertrieb von Versace einfach. Also in Argentinien, keine Ahnung, in so einem Versace-Laden, da hängt dann auch die Fälschung neben dem Originalding, weil die genauso gut oder schlecht ist. Aber die haben dann halt für ein Jahr die Konzession, dieses Original-Versace-Label zu nutzen. Aber wenn das Jahr rum ist, dann haben sie sich halt in der Zeit eine Kopie gemacht von diesem Original-Ding.
Das ist sogar... Aber interessant ist ja, dass das in dem Gomorra-Buch... Die Mafia mischt da kräftig mit wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, sicher. Na klar. Das ist ja dann, in dem Buch geht es ja. Das,
ich meine,
das
steht Kapitel, ja quasi 1:9 immer, ne? Es, eigentlich steht es ja immer 1:9.
Ja,
zu 9,
ich, das ja. war jetzt eine Fantasiezahl, ob das 9 oder 10 sind. Aber da gibt es irgendwie ein Kapitel, das heißt Angelina Jolie. Da geht es um einen, so einen Superschneider, der irgendwie, ja, keine Ahnung, heiß umworbener Schneidertalent, und der hat dann irgendwie für, weiß ich, Armani oder so, so ein Kleid genäht. Und das trägt dann Angelina Jolie bei der Oscarverleihung. Und das sieht er so im Fernsehen. Und daraufhin, und hat dafür irgendwie einen Hungerlohn bekommen. Und daraufhin überlegt er sich halt, okay, er nimmt ein Angebot an von den Chinesen, von der chinesischen Mafia, die ihn dann quasi in ihre eigene Firma holt. Und er zeigt den Schneiderinnen die Tricks, halt so, wie man so ein Armani-Kleid macht. Das ist jetzt Armani, Versace, Gucci, Prada, irgendwie sowas. Ja, und vor den Toren von Florenz gibt es halt so eine kleinere Stadt, die heißt, glaube ich, Prato, glaube ich. Und da wohnen nur Chinesen. Das ist zwar made in Italy, aber das sind alles Chinesen, die da arbeiten. Und das sind quasi importierte chinesische Arbeiter, aber made in Italy ist halt offiziell trotzdem richtig, ja. Da legt man dann Wert drauf, ne?
Ja. Ja. Die Chinesen werden sowieso, da glaube ich fest dran, dass die Chinesen irgendwann, wir werden es wohl nicht mehr erleben, uns alle versklaven werden.
Ja, klar, wahrscheinlich. Auf dem Mars.
Oder? Ich glaube, irgendwann wird das passieren.
Der gelbe Planet. So,
und das letzte Bollwerk, was wir dagegen hatten, die AfD, die ist jetzt leider...
Ja, hat sie leider vom Verfassungsschutz hat die sich überwachen lassen.
Wählen. Die kann ich jetzt nicht mehr wählen, nachdem sie mir quasi einvernehmlich eigentlich ja mit der katholischen Kirche das Onanieren madig macht, ne?
Ach, das wusste ich gar nicht, wirklich? Wieso?
Was die AfD, ich weiß nicht, wer es war, irgendein Jungfunktionär, ich kann es dir nicht sagen, hat ja sich für ein Onanie-Verbot ausgesprochen.
Mhm. Wo, im Bundestag oder die ganze Zeit? Während der Rede, nein.
Nur so auf Nebenschauplätzen erreicht, aber das... ist natürlich hervorragend geeignetes Thema für Satire.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Erklär mir mehr dazu. Was darf man nicht mehr machen?
Kann ich tatsächlich
nicht. Gilt das für Männer und Frauen? Auch diverse? Auch zwischen?
Auch das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube aber, bei der AfD bezieht sich das eher auf den Mann. Mhm. Und so wie die katholische Kirche ja gern mal behauptet hat, früher so die Onanie würde, keine Ahnung, zu Rückmarksschwund führen und dergleichen mehr. Mhm. Abgesehen davon, dass sie einfach teuflisch ist. Ja. Er meinte der Typ von der AfD wohl, dass das würde Lebensenergie rauben. Ne? Also würde dem Mann quasi Tatkraft entziehen, die er natürlich braucht, letztlich auch, um das Volk zu verteidigen. Mhm. Also Onanie ist bei der AfD
das ganze Jahr, oder es gibt ja diesen No-Fab-November.
Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht gibt es auch so Zeiten, wo man dann sich einfach eine Palme wählen darf und dann wieder nicht. So Regenerationsphasen, aber ich glaube, das war
am Sonntag
wohl doch eher für ein generelles Verbot aus. Aber wie gesagt, das ist gefährliches Halbwissen, aber google doch mal Onanie und AfD mal so parallel und dann wirst du
bestimmt... Ich weiß nicht, das ist not safe for work, ne? Ich meine, das ist ja mein privater Rechner hier, okay. Ja, es gibt No-Fab-November, also dass man den ganzen November nicht das machen soll. Und dann gibt es immer...
Wenn man an Weihnachten fit ist, oder warum?
Nee, es gibt dann Break-Dick-December, da muss man, da ist irgendwie die Regel... Am 1. Dezember, also wie ungefähr wie ein Adventskalender, am 1. Dezember einmal, am 2. zweimal.
Ja, ist richtig, ist richtig. Und am 24. dann den ganzen Tag, oder was?
Ah ja, Sextoy-Firma fordert zum Onanieren gegen die AfD auf. Nee, das ist was anderes, okay. AfD-Nachwuchs werden vor Masturbation. Hände auf die Bettdecke! Die Jugendorganisation der AfD sorgt sich um den Schutz der Gesundheit. Nein, es geht nicht um Rauchen, Alkohol oder riskante Sportarten. Worum dann? Da muss man erstmal drauf kommen.
Ist aber nicht schlecht, oder?
Okay, es habe heutzutage Ausmaße angenommen, die weit über die natürlichen Bedürfnisse hinausgehen.
Nein, aber du, ganz dafür, damit ist die Partei für mich nicht mehr wählbar. Ne? Also es ist jetzt ja wirklich...
Wieso? Ich denke, es ist richtig, was er hier schreibt. Masturbation sollte generell eingestellt werden, da sie einen der schöpferischen Energie, vieler Nährstoffe und männlichen Kraft beraubt.
Ja.
Zuerst magern bei der Onanie die Glieder ab, sie trocknen sie gleichsam aus. Ach nee, das ist hier ein Zitat von Diarrhoe, Schwindsucht, Blutspucken, Lungenfäule.
Also alles das.
Wer hat denn das gesagt? Wer ist denn das?
Das weiß ich nicht genau. Das
kann Thomas nicht Deutscher, stellvertretender junge alternative Vorsitzender in Bayern und AfD-Stadtrat
so Oberpfälzischen Schwandorf. Der heißt Thomas Deutscher? Heißt der wirklich so?
Schwan, ja. Und der Oberpfälzischen Schwandorf, ohne Z, auf seinem Facebook-Profil zeigt er eine Karikatur von Männern verschiedenen Alters. Masturbierende wie enthaltsame. Erstere ausgezehrt, bucklig und dümmlich dreinblickend. Letztere stolz, stattlich und gesund. Ja, wie siehst du das? Meinst du, dass Masturbation ein bisschen schlapp macht oder dümmlich? Oder
nee.
Nach 1000 Schuss ist Schluss oder so?
Schlüti, wir haben Corona. Ich meine, welche Freuden hat man denn gerade noch? Lecker essen? Und die Masturbation ist eine total schöne Sache.
Ja. Ne? Tjo. Gut.
So, jetzt mein 10-jähriger Sohn hier gerade drin, der holt sich gerade was raus.
raus holt er sie, okay. Das ist gut.
Ja. Muss gleich die Anfrage beantworten, weil ich habe die totale Kontrolle. Das heißt, ich gebe ihm Computerzeit frei, die er dann nutzen kann, um an seinen Matheaufgaben
zu machen. Ach, Mathe. Und kannst du ihm auch Auflagen erteilen, wofür er das machen darf?
Nein, aber ja, ich kann da so einiges. Aber pass auf, wir sind noch nicht fertig. Das Entscheidende ist doch, warum der sich dafür ausspricht. Das ist doch sicherlich einer, der große Masturbationsprobleme hat, oder? Das geht ja fast so ein bisschen in die Richtung.
Probleme, glaube ich.
Wie nennt man nochmal diese wachsende Schar etwas merkwürdiger und gefährlicher Männer? Die zu kurz gekommen.
Involuntary Celibate oder so.
Genau, die meine ich.
Also unfreiwilliges Zölibat.
Ja. So, also dabei haben die doch eigentlich den Vorteil, dass sie sich für ihre Enthaltsamkeit, die müssen sich doch gar nicht zwingen. Die entbehren doch nichts. Also das ist doch...
Aus Mangel an Gelegenheit.
Es fällt ihnen ja quasi zu, aus Mangel an Gelegenheit.
Ja, ja. Ne? Fällt ihnen in den
da bietet Schoß. Sich doch der Priesterberuf an. Also da kann man doch...
Ja, oder AfD-Vorsitzender. So, sowas.
Oder AfD-Vorsitzender. Also deswegen verstehe ich das nicht ganz. Aber, ach, das ist doch ein armes Würstchen. Der hat wahrscheinlich große Schwierigkeiten bei der Masturbation. Und jetzt fordert er das allgemeine Verbot. Weil die Leistungsfähigkeit des deutschen Mannes dadurch sinkt.
Aber vielleicht ist das schon so, wenn die AfD die Möglichkeit hätte, den oder auch nur über solche Umwege der Propaganda irgendwie die Leute von der Masturbation, die Männer von der Masturbation abhält, dass die dann aggressiver werden und schlecht gelaunter und irgendwie eifersüchtiger auf sexuell virile Typen. Und das ist ja der Ausländer, das wissen wir ja. Und dann daraus rekrutieren die dann ihre Wählerschaft.
Das ist gar nicht so verkehrt. Meinst du, die denken so? Denken die so?
Ja, ich glaube schon.
Ist das nicht vielleicht eine Kurve zu viel für den durchschnittlichen AfD-Politiker?
Ja, die werden ja gut beraten. Die werden ja gut beraten vom Verfassungsschutz und anderem von der katholischen Kirche. Da fügt sich eines zum anderen. Cool, wusstest du, dass der Typ, der Kellogg's Cornflakes erfunden hat, der war ja auch so ein großer Masturbationsgegner. Wusstest du das? Der hat ja Kellogg's Cornflakes erfunden, damit die Kinder damit die ein gutes Frühstück essen, statt zu wichsen, quasi. Das war die Idee.
Aber ich denke, es heißt, lass ihn raus, den Tiger. Zeig ihm, dass du das kannst. Das ist nicht. Also,
Ja, das heißt es.
Und ich, das ist doch nicht wahr. Und ich lasse jahrelang den Tiger raus. Und jetzt erfahre ich von dir. Das Toni. Ist doch eine Scheiße, du. Wirklich.
Der Ernsthaft. Toni. Toni, der Tiger. Ja.
Das kann doch nicht wahr sein.
In die Irre geleitet.
Herr Kelloggs hat mich mal. Es ist ja.
Und da das ist hochinteressant. Der hat ja auch, der war selber, war der klistiersüchtig. Also der hat sich jeden Tag, hatte sich so einen Einlauf verpassen lassen. Mhm. Und der war, also es war seine kleine Sucht irgendwie, die er so hatte.
Sich einen Einlauf, also hat er da sexuelle Begierden mit befriedigt oder sexuelle Befriedigung?
Nein, das lag, glaube ich, ganz fern.
Wollte er sich einfach sauber spülen?
Ja.
Tatsächlich?
Ja, ich lese vor. John Harvey Kellogg. War ein Arzt tatsächlich sogar. Aha, okay.
Du Scheiße. Das sind die Schlimmsten.
Also ein Adventist war er. Kellogg war überzeugt, dass 90% aller Krankheiten letztlich von Magen und Darm ausgingen. Ausgelöst durch falsche Ernährung und falsche Lebensweise. Falsch, in Anführungszeichen, waren nach seiner Ansicht das Essen von Fleisch, der Genuss von Alkohol und Kaffee, das Rauchen, Gewürze und das Ausleben von Sexualität. Diese falsche Lebensweise führe zur Entstehung von giftigen Substanzen im Darm und in der Folge zur allgemeinen Schwächung des Körpers. Also man sollte Vegetarier sein. Falls alle diese Maßnahmen nicht den gewünschten Heilungserfolg zeigten, machte Kellogg oftmals heimliche Masturbation des betreffenden Patienten dafür verantwortlich. Allein 97 Seiten seines 664-seitigen Werkes über Sexualität mit dem Titel Plain Facts for Old and Young sind der Selbstbefriedigung bzw. deren Verhütung gewidmet, die er The Secret Vice, die heimliche Sünde, nannte. Aha, okay. Mhm. So, wie geht's weiter? Naja. Zu seinen Lebzeiten wurde er als Vorkämpfer für Gesundheit und sexuelle Enthaltsamkeit angesehen. Ganz entschieden lehnte er die Masturbation ab, die er für diverse Krankheiten verantwortlich machte. Kellogg empfahl auch drastische Methoden und die routinemäßige Beschneidung kleiner Jungen, da die so erhöhte Unempfindlichkeit der Eichel von der Selbstbefriedigung abhalte.
Mhm. Interessant.
Ah ja, pass auf, jetzt wird's gut. Ein Mittel, das ist ein Zitat jetzt von ihm aus seinem Buch. Ein Mittel gegen Masturbation, welches bei kleinen Jungen fast immer erfolgreich ist, ist die Beschneidung. Die Operation sollte von einem Arzt ohne Betäubung durchgeführt werden, weil der kurze Schmerz einen heilsamen Effekt hat, besonders wenn er mit Gedanken an Strafe in Verbindung gebracht wird.
Jetzt kommen wir der Sache näher.
Bei Mädchen, so hat der Autor herausgefunden, ist die Behandlung der Klitoris mit verdünnter Carbolsäure hervorragend geeignet, die unnatürliche Erregung zu mindern. Kellogg lebte nach eigener Aussage sexuell völlig enthaltsam. Er begann aber jeden Tag mit einem Einlauf. Eine Gewohnheit, die von einigen Psychologen als Klismaphilie, sexueller Lustgewinn durch Einläufe, eingestuft wird. Ja, und dieser Mensch ist nun verantwortlich für unsere Frühstücksgelüste.
Ja, und der vergiftet uns mit seinen zuckergesättigten Cerealien, Frühstückscornflakes, Gedöns. Wie ist er denn überhaupt dazu gekommen, sowas zu machen? Also er war Arzt, ja? Approbierter Arzt.
Oh, jetzt wird es leider hier ein bisschen, muss ich ja weiter Wikipedia, also der Wikipedia-Artikel kann ich nur empfehlen von ihm. Er hat noch, in dem Artikel steht auch noch, dass die Firma hauptsächlich durch Marketing funktionieren soll. Also, dass das Produkt einfach sehr günstig ist und durch Marketing
überleben soll. Naja, der Erfolg gibt ihm recht, ne?
Ja.
Ähnlich wie bei Nutella, Nuss-Nougat-Creme und Nutella sind ja fast Synonyme geworden, oder? Markenbezeichnung, Produktbezeichnung. Bei Cornflakes ist das ähnlich.
Ja, obwohl Cornflakes immer mega eklig waren, ne? Also, das kann man ja nie ohne Zucker essen.
Die Cornflakes ist doch kein Kind. Du isst die Kelloggs, entweder isst du Smacks oder Frosties. Oder was auch immer.
Toppers fand ich auch mal gut, Toppers.
Nicht die Blöden mit dem Hahn drauf, das ist kein Mensch.
Kein Mensch ist Cornflakes. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt im Supermarkt.
Ja, also der Sache muss ich nur auf den Grund gehen. Ich glaube, dass mir das doch irgendwann schon mal über den Weg gelaufen ist, in einem anderen Zusammenhang. Aber irgendwie so ganz fremd ist mir das nicht.
Hast du gestern wieder Fleisch eingepackt?
Nee, ich packe jetzt Blumen ein.
Fleischblumen?
Fleisch ist erst nächsten Freitag wieder. Mhm. Jetzt habe ich Blumen eingepackt. Henning ist jetzt auch in den Blumengroßhandel quasi eingestiegen, also den Online-Großhandel, E-Commerce.
Hä? Nein, das einfach, also hat er da irgendwie Gewächshäuser oder was für Blumen sind das?
Ja, er hat, letztlich sind das ja zwei ganz unterschiedliche Betriebe, die er da quasi unter einem Dach jetzt vereint hat, mehr oder weniger. Einmal die Glasanbaufläche, also die Gewächshäuser seiner Eltern, Blumenaufzucht und Blumenverkauf.
Ach so, und das andere Ding ist von seinem Onkel, ne?
Oder das andere ist von seinem Onkel, der Hof Eggers, ne? So, und jetzt hat er aber einen Online-Handel, einen Blumen-Online-Handel quasi aufgezogen. Ein Online-Shop, eigenes Shop-System. Und das ist jetzt letzte Woche gestartet. Und da habe ich tatsächlich dann mitgeholfen, die Blumen.
Wie heißt das?
Hacken. Hacken? Musst du mal gucken. Nee. Läuft, glaube ich, auch unter Hof Eggers.
Hof Eggers. Ja. Und ist das auch Öko und so, oder?
Ja, naja, Pflanzen. Du, ich weiß es nicht, aber da das über Hof Eggers läuft, wird das alles schon.
Ich habe ja mit Genuss diese NDR-Sendung da gesehen, wo du auch kurz zu sehen bist. Das war ja so geil. Ich fand vor allen Dingen lustig den Typen aus dem Emsland da mit den Schafen. Hast du den auch gesehen? Denn der. Nee, der war hammerlustig.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Da ging das da irgendwie darum, dass er sich selber nie was zu essen macht oder nicht kochen kann oder so. Und dann musste aber die ganze Familie irgendwie weg, weil die Tochter irgendwie irgendwo einen Preis gewonnen hat oder so. Und er musste sich dann zu Hause alleine irgendwie Spiegeleier machen und hat eine ganze Buddel Wein reingehauen. Nee, muss ja auch noch was schmecken, ne? Dann hat er irgendwie 6 Eier und eine Flasche Rotwein. Das war sein Abendessen. Der war richtig geil.
Das heißt, das war ein, bei den Hofgeschichten sind ja immer 3 Betriebe, ne?
Ja, und der war irgendwie da aus Ostfriesland. Da reden die ja ein bisschen anders. Das finde ich ja fantastisch, die zu hören.
Jetzt hätte ich ja fast gesagt, das ist deine Heimat, aber weit gefehlt. Das stimmt ja gar nicht. Völliger Unsinn. Völliger Unsinn.
Die sagen nicht Schnacken, sondern die Proten. Proten. Platt. Ist das, was man gehört?
Ich gucke mir ehrlich gesagt, wenn überhaupt, gucke ich mir die Hof-Eggers-Sequenzen an und alle anderen überspringen.
Du hast die ganze Sendung nicht gesehen. Das ist ja ein
Hebel. Nee. Ich gucke das eigentlich überhaupt nicht.
Da sind auch so eine Hardcore-Ökos, die dann selber Käse machen, aus was die Schafe da an Milch gegeben haben und so. Das ist auch interessant. Und Henning ist auch mal geil. Mit seiner riesen Hipster-Brille dann.
Ja, auch für Henning ist das schon Routinier. So, das macht er so nebenbei. Ne?
Ich bin,
die drehen seit einem Jahr, sind die, glaube ich, einmal die Woche da und machen irgendwas. Neulich waren sie auch beim Blumenverkauf, oder Blumen einpacken, waren sie auch da. So, man kennt
sich. Bringt ihnen das irgendwie PR? Also kommen dann Leute, weil die das aus dem Fernsehen
kennen? Ja, oder natürlich. So? Also ganz ehrlich, das ist doch, kennst du doch noch, Schlüdi, ne? Da musst du dich früher voll krumm legen, dass der NDR dich reinnimmt in so ein Format, das wöchentlich ausgestrahlt wird. Die haben eine mega Einschaltquote.
Mhm. Ja,
was Besseres kann ihm gar nicht passieren. Okay. Also das ist, wäre dein Sechser im Lotto. Also wenn du als PRler doch so ein Ding an Land ziehst.
Ja, sicher. So, aber er hat das ohne Agentur gemacht, ne?
Henning macht gar nichts. Er sagt auch Sachen ab manchmal und so, ne? Weil er meint, es nervt ihn irgendwie. Er kann seinen Arbeitsalltag nicht durchziehen, wenn ständig irgendwie Leute rumhopsen. Umgekehrt ist das natürlich so, das Format will ja gerade, ne? Er soll alles machen wie bisher. Mhm. Ne? Er muss nichts irgendwie zurückstellen und muss nicht irgendwie hier Umbauten vornehmen oder wie auch immer, sondern er soll einfach das machen, was er sonst auch immer macht. Und seine Kollegen, Angestellten sollen es auch machen und gut ist. Also insofern halten die sich sehr zurück und sehr im Hintergrund. Aber es ist ja schon lustig, ne? Weil ich habe die auch schon zigmal jetzt da gesehen. So, man kennt sich halt schon, ne? So,
mhm. So. Ist das eine externe Produktionsfirma oder ist das NDR richtig
fest angestellt? Ich weiß es jetzt nicht. Also der Produktionsleitung, Regisseur, das sind alle Angestellte beim NDR.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ob der zweite Beleuchter auch zum NDR gehört, aber ich glaube eigentlich schon.
Mhm.
Also ich meine, es
dann treiben die schon richtig Aufwand. Weil, also wenn das so eine NDR-Produktion ist, die haben dann schon Budget dann, ne?
Die haben Budget, ja. Mhm. Da kannst du mal von ausgehen. Also ich glaube nicht, dass da... Ja, und die Einschaltquoten wachsen ja auch. Und tatsächlich ist es wohl so, dass immer mehr jüngere Leute auch sowas wie das oder ne, wie heißt das rote Sofa und ja, diese Formate im Regionalfernsehen werden also tatsächlich von immer mehr jüngeren Leuten, also nicht die Gruppe irgendwie 55 plus, ne, Best Ager und drüber, sondern also wirklich die jüngere Fraktion guckt immer häufiger Regionalfernsehen.
Ja, die sind auch alle hardcore langweilig, also im Vergleich, ich glaube, in den letzten 30 Jahren ist immer mehr Richtung Langeweile gegangen.
Ja, ja. Weil die so Kellogg, ein bisschen wie Kellogg's, ne? Vielleicht nicht ganz so rigoros und extrem, aber da ist dann auch früh ins Bett und abends nochmal irgendwie ein, keine Ahnung, irgendwie ein hawaiianisches Quellwasser für, ja, 80 Euro die Flasche.
Fiji.
Und dann geht es aber auch ins Bett, damit man morgens wieder fit ist für die nächste Konzeption und Präse. Nichts mit Saufen und.
Nee, da wird Maschinenbau studiert, da wird nicht irgend so ein Puppelkram hier, so ein Medienpiss. Da wird schon richtig Maschinenbau oder irgendwas mit BWL halt gemacht, damit du auch ein bisschen, damit, ja, das auch was du, bringt.
Meinst du, ist das rückläufig, so die Zahlen, so Marketing, PR, das kann ich mir kaum vorstellen.
Ja, wenn Marketing, dann schon eher Wirtschaftspsychologie, also dass du richtig auch empirisch beweisen kannst, dass da irgendwie an der Haut oder an der Pupille sich was tut, wenn deine Anzeige gezeigt wird. Aber nicht so was Esoterisches, Geisteswissenschaftliches.
Was du meinst, wir, dass die Hautspannung an der Haut, elektrische Spannung an der Hautoberfläche,
ja, sieht. Ja, ja, so, ja, sobald du das Apple-Logo siehst. Ja. Ja. Oder, dass sich da in der Hose was tut, wenn du das Kellogg-Logo siehst.
Ja, aber das ist doch eher so der negative Effekt, was nicht passieren darf, ne?
Doch, doch. Also, dass du, wenn du den Masturbationsreiz spürst, den Stimulus.
Und dann esse ich eine Schale Cornflakes.
Dann, eine Schale Cornflakes.
Ich sehe nur diesen Hahn. Essen,
ja, genau.
Kellogg-Hahn.
Sobald du so ein Kikeriki hörst, dass du dann anfängst zu sabbern wie der pavlovsche Hund. Und kennst du das? Kennst du Heinz von Förster? Habe ich ihn schon mal erwähnt. Der ist ein ganz früher Computerwissenschaftler. Der hat mal diese.
Ja, selbstverständlich.
Der hat so
fantastisch. Kybernetik, ne?
Kybernetik. Ja, genau. Kybernetik. Ja, ja. Genau. Der hat so einen fantastischen Rede mal gehalten über Pavlov, und er hat so gesagt, dass er weiß nicht, ob das ein Wissenschaftler, der mit Pavlov gearbeitet hat, oder der in dem Feld gearbeitet hat. Jedenfalls hat er das alles komplett nachgestellt. Also der Hund, die festgelegte Uhrzeit, der wissenschaftliche Mitarbeiter in dem Kittel, der kommt, der dann den Hund füttert, der die Glocke läutet, der Hund kommt, er wird gefüttert. Alles nachgebaut. Nur in der Glocke hat der Schlegel gefehlt, also um die Glocke zum Läuten zu bringen. Und der Hund hat trotzdem gesabbert, natürlich, denn er sieht den Mitarbeiter zu der Uhrzeit, er sieht den Kittel, er riecht das Futter, er sieht die Glocke. Da braucht er das nicht hören. Und daraus hat ein Verbesser geschlussfolgert, dass die Glocke wichtiger für Pavlov war als für den Hund. Das fand ich grandios. Das ist natürlich, die komplette Dekonstruktion dieses Experiments.
Ja, wir sind, Schlüti, wir sind Tiere, das ist doch völlig in Ordnung. Wir sind auch nur so konditioniert. Ist doch, also man lebt damit ganz hervorragend, wenn man das einmal akzeptiert hat. Ne?
Die Frage ist, ich meine, daraus gibt es alle möglichen Ableitungen. Also, dass du so einen pavlovschen Reflex hast, also wenn es den angeblich gäbe, ja, würde es ja bedeuten, oder darauf bauen ja so Strategien wie NLP, hier neurolinguistisches Programmieren, mit dem Framing und Anchoring und so, baut darauf auf, dass du machst dir eine Bewegung, so ein Schnips, wenn du dich geil fühlst. Und immer wenn du dich geil fühlst, schnippst du so, ne? Du machst irgendeine ungewöhnliche Bewegung. Und wenn du dann schnippst irgendwann, dann fühlst du dich automatisch geil. Angeblich soll das so funktionieren.
Das ist gar nicht, ich glaube, dass das möglich ist. So Selbstkonditionierung.
Bestimmt, ja, ist es möglich. Aber glaube ich,
sollen wir das mal ausprobieren? Sollen wir das mal? Wir müssen uns mal überlegen, was. Wir legen so ein Zeichen. Nee, nichts anderes passiert doch bei der klassischen Hypnose, ne? So, du versetzt jemanden in einen, irgendeinen tranceähnlichen Zustand und vereinbarst quasi vorher noch im Wachzustand bei vollem Bewusstsein das Erlösungszeichen, ne? Das Klatschen, das Schnippen, so, ne? Und in dem Moment, in dem der Proband das wahrnimmt, also einfach nur diesen akustischen Reiz wahrnimmt, wacht er wieder auf.
Ja.
So aus seiner Hypnose. Das, ich meine, nichts anderes ist das doch eigentlich, ne? Das Prinzip der Konditionierung. Nur, dass das bei vollem Bewusstsein
das stattfindet. Das hängt alles eng miteinander zusammen. Ja, klar, natürlich. Ja, ja, hängt eng miteinander zusammen.
Das meine ich mal. Kann ich, soll ich dich mal konditionieren auf irgendwas? Das wäre vielleicht ganz lustig, wenn ich dich.
Du hast mich schon konditioniert. Du hast mich schon konditioniert, Nils. Ich verbinde mit dir ja was. Deswegen wollte ich ja mit dir unbedingt dieses Projekt machen, dass wir miteinander reden. Weil ich mit dir ja verbinde, dass du ein lustiger Typ bist und ich.
Aber das ist doch noch keine Konditionierung. Wir müssen aber den nächsten Schritt jetzt gehen. Also, das sind natürlich jetzt irgendwann menschenverachtende Experimente. Da müssen wir uns jetzt mal nicht in die Tasche lügen. aber das ist es ja auch, was unsere Hörer.
Was sie wollen, ne? Die wollen Menschenverachtung.
Was sie interessiert. Ne? Oder? Ja.
Die wollen uns doch fragen. Es geht jetzt schon so ein bisschen Eugenik oder so ein bisschen Grenzbereiche der Wissenschaft, so paranormale
Phänomene. Ja, aber das ist ja nun.
Die MK2, so von der CIA irgendwie so. Ja,
ja, was sind denn zwei menschliche Opfer, wir beide, wenn wir in der Lage sind, damit die gesamte Menschheit
voranzuficken, nach vorne zu ficken. Genau.
Ja, nach vorne zu ficken, genau. Das ist doch der Punkt.
Ne? Das hat mich auch so frei. Ich war ja mal in hier, heißt das Sachsenhausen, da bei Oranienburg, da war ja so ein KZ und da hatten die mega
KFZ oder KZ?
KZ, Konzentrationslager. Und da haben die eine Schuhteststrecke hatten sie da. Also so wie so eine Tatanbahn, also so eine, oder war geteert. Keine Ahnung, 200, 300 Meter lang. Und da haben die hatten ja so einen Ölmangel, das Deutsche Reich, ne? Und haben dann, oder einen Mangel gehabt an Kautschuk und an synthetischen Kunststoffen und haben dann geforscht an Schuhsohlen. So. Und haben dann da die Insassen des KZs haben dann da diese Schuhteststrecke genutzt. Da mussten sie dann verschiedene Schuhsohlen ausprobieren. Und da mussten sie dann immer den ganzen Tag hin und her laufen, hoch und runter und auch schwere Sachen schleppen. Einfach nur, um zu gucken, ob diese Schuhsohlen das aushalten.
Das ist ja Wahnsinn. Das ist
und, ja also wirklich aber da hieß es, dass von den Erkenntnissen dieser Zeit die Schuhproduktion, die bis heute noch profitieren davon.
Ach. Siehste?
Nike und so wahrscheinlich.
Wir werden unsere Vergangenheit nicht los, Lüdi. Ich wollte dir was vorlesen. Und zwar aus dem von Ernst Kahl herausgegebenen Buch das letzte Bestiarium Perversum. Und da drin
Ernst Kahl ist super lustig. Für die Titanic hat er auch viel gezeichnet.
Ein großartiger Typ.
Im Kühlschrank der hat brennt drin, noch Licht, heißt das, glaube ich, ne? Da hatte der mal so eine Zeichnungssammlung.
Weiß ich jetzt nicht. Aber er hat, ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, es fiel mir tatsächlich nur gerade ein, hier gibt es einen Originalabdruck jetzt muss ich doch mal schauen, bevor ich jetzt Unsinn erzähle, eines Hunderassenführers aus den 50er Jahren. Also was ist quasi für den Halter eines reinrassigen Hundes zu beachten, ne? Wenn es um das Thema Fortpflanzung geht. Und das ist tatsächlich sehr lustig geschrieben, weil also, naja, hör selbst. Nach Punkten gegliedert, ne? 1. Mhm. Nach sorgfältiger Prüfung des über die Rassereinheit des Deckrüden auskunftgebenden Foto sowie Stammbaumaktenmaterials inspiziert der Hündineigner den Zwingerkomplex des Deckrüdenbesitzers und den sich darin befindlichen Deckrüden. Er ist rassefest. Ausrufezeichen.
Sehr gut, ja. Ja.
Ja, das lässt sich vielleicht auch deshalb so schön, weil es auch sehr, also auf den Menschen, finde ich, übertragen lässt. Ne?
Sofort, also da muss ich gleich direkt danach, erinnere mich dran, einhaken. Ich war mal beim Friseur und der hatte so ein, wie heißen diese, nicht Corgi, sondern diese anderen. Diese mit
Corgi ist doch der Hund der Königin, ne?
Ja, Englischen. Aber das, was der Mooshammer hatte mit Daisy, mit diesem Schlaufending im Haar.
Ach Gott, diese furchtbaren, ja, weiß ich jetzt aber nicht.
Genau so einen hatte der. Und da hat er mir dann erzählt, dass er dann nach Russland fliegt, um den von den besten Rüden Europas irgendwie begatten zu lassen. Und dass es ganz wichtig ist, dass der Schwanz direkt gerade aus der Wirbelsäule rauswächst. Und nur dann ist das irgendwie reinrassig. Und diese ganzen eBay-Züchter, die kann man ja vergessen. Und
die kannst du vergessen.
Das muss alles rein mit so einem Schein ausgefüllt sein. Tausende von Euros geben die dafür aus. Wahnsinn! Und das hatte so, aber das war so ekelhaft, weil es hatte genau dieses nazimäßige Eugenik.
Ja, ja. Und genau so geht das weiter, Schlüte. Du greifst quasi vor, pass auf, es ist relativ kurz, ich kann dir das vorlesen. Also das war Punkt 1, ne? Endet mit er ist rassefest.
Er ist rassefest. Ja.
2. In einem ausführlichen Gespräch zwischen den beiden Hundekynologen werden sodann die besonderen Eigenarten und eventuellen Mimositäten der zusammenzuführenden Tiere erörtert. Ein Foto der deckungsbereiten Hündin sollte die Zustimmung des Rüden finden. Er sollte Flagge zeigen.
Jawohl!
Siehste? Punkt 3. Der Hündinbesitzer macht eine Tonbandaufnahme vom Rüden und spielt es der Hündin im heimischen Zwinger vor, wobei ihr ein Foto von ihm vor die Augen gehalten wird. Sie sollte säften.
So. Ne? Ist das Zitat oder ist das...
erfunden. Das ist, ich habe jetzt tatsächlich die Quelle gefunden, die Quellenangabe. Das ist aus Jagd und Hund, Bad Tölz, 1956.
Jagd und Hund.
Also, ne, das ist ein bisschen auch wie so eine Soap. Ne? Also, sie ist jetzt fett am Säften. Also, sie säftet, triefnass.
Jagd und, ne? Hund gibt es wirklich, ne? Es gibt immer noch, dieses Magazin.
Das gibt es immer noch, ja, ja, ja. Das ist eine etwas ältere Ausgabe. Jetzt, jetzt Römisch 2, das ist doch unterteilt.
Gibt es auch. Das hatten bei Eckart die Familie, die hatten da mal Poster hängen, tatsächlich, von Kühen. Aus der Zeit wurde so ein Centerfold, wo bei der Bravo oder so gibt es ja Poster von irgendwie Stars, bei das Milchrind gibt das irgendwie von einem schönen Holsteiner. Gibt's dann irgendwie eine geile, ohne Scheiß, Poster. Und das haben die sich an die Wände gehängt, einfach so
wie in den Spind.
Zum Jugendzentrum, wo da irgendwie Dan Harrow da an der Wand geklebt hätte. Da haben die sich dann mal schöne schwarzbunte irgendwie da.
Du, ich glaube, dass dem Bauern geht da einer ab. Auch, oder?
Ich weiß nicht. Es ist natürlich ein schönes Exemplar der Natur. Ja, so ungefähr wie Sabrina.
Pass auf, ich lese dir das mal weiter vor. Du möchtest ja auch sicher wissen, wie es weitergeht. Ne? Ja. Also jetzt sind wir bei Römisch 2.
Er säftet. Nee, sie säftet.
Pass auf, genau. Sie säftet. Er hat Flagge gezeigt, sie säftet. So. Mhm. 2 Tage vor dem vereinbarten Stichtag wird der Rüde in den Deckraum geführt, an dessen Wänden Fotografien gut gebauter, fremdrassiger Hündinnen hängen. Aus dem Lautsprecher erklingt die Ouvertüre zu Richard Wagners Lohengrin.
Quatsch.
Das steht hier wirklich, kein Scheiß. Kein Scheiß. Die mit ihren hohen Tonfrequenzen den Rüden in einen Zustand interner sexueller Unruhe versetzt, die während der nächsten Tage eine permanente bleibt. Der Rüde siedet. Er siedet, er kocht. Doch, Ausrufezeichen. Das steht hier. So. Tausende von armen Tieren wurden verkuppelt nach so einem Ratgeber. Punkt 2. Oder Römisch 2. Die Anreise der Hündin geschieht je nach Umständen oder Entfernung im abgedunkelten Bahnabteil, nie aber per Velo oder zu Fuß, da dieses die Hündin nur ablenken oder der Gefahr einer durch herumstreunende, rasselose Rüden herbeigeführten, unerwünschten Schwangerschaft aussetzen könnte.
Das ist auch wieder wie beim Menschen.
Das ist, also ist sowieso die Analogie zum Menschen. Vielleicht ist das auch eher so ein verdeckter...
Das ist die Anleitung zur
Richtungsplan.
Familienplanung, ja. Eigentlich. Verdeckt, ja. Genau. Chiffriert.
Pass auf, es geht weiter. Wir nähern uns dem Höhepunkt. Punkt 3. Der Hündineigner sollte sein Tier genau kennen und beobachten, um einen möglichst günstigen Deckakt zu garantieren. Er sollte auf jeden Fall wissen, ob dem Tier bei der einen oder anderen Reiseform schlecht wird, sodass es sich vielleicht übergeben muss, also brechen, welches ein Zeichen für Unwohlsein wäre,
das könnte
was einem
sein.
Erfolgreichen das ein Zeichen Deckakt wäre, ja. Niemals dienlich ist. Ja.
Das ist ziemlich gut, dass er das nochmal so ein bisschen ausführt, was das für ein Zeichen wäre, wenn man sich übergibt, genau. Auch als Tier, dann wäre das wohl ein Zeichen von Unwohlsein.
Ein Zeichen von Unwohlsein.
Hilfreich, ja. Hilfreich, diese Erklärung, ja.
Ja, ein Füllsatz, vermute ich mal, ne, um die Seite von
auf die Zeichenzahl zu
kommen. Aber pass auf, in einem Wort, die Hündin sollte sich kerngesund und in bester Laune dem Rüden präsentieren, was sie natürlich auch von demselben verlangen darf.
Ja.
Das ist wie das Treffen in der Diskothek. Ne? So. Selbstverständlich.
Vergleichbar. Da sollte einem auch nicht auf dem Weg dahin schlecht werden. Da sollte man schon in besserer Laune aber jetzt, ankommen.
Also, wir steuern auf den Höhepunkt zu, Schlüti. Achtung, jetzt sind wir bei Römisch 3. Punkt 1. In einem kleinen Wartezimmer nimmt der Deckrüdenbesitzer eine Expertise an der Hündin vor, während der Inhaber der Hündin selbstquälerisch auf- und abgeht, ob er wohl den rechten Tag für das Belegen gewählt habe.
Ja, das stimmt.
Da wird der Mensch involviert. Ne? Das ist eine aufregende Sache. Ich finde das schön. Also ich finde das wirklich, mir
geht
das
zu Herzen, wenn ich das lese. Aus Nervosität.
Ja, selbstverständlich. Der Deckrüdenbesitzer, pass auf, der Deckrüdenbesitzer ist als solcher in dieser Materie ein Routinier und weiß schon nach einem kurzen Blick mit 90%iger Sicherheit, nicht 89, nicht 91, nein, mit 90%iger Sicherheit, ob der Deckakt gelingt. Dann bietet er der Hündin Frischgras an. Kiffen wahrscheinlich, ne? Die muss so. Sie verweigert. Ein sicheres Zeichen, dass ihr nicht schlecht ist. Sehr. Ja, er nickt ihrem zaudernden Besitzer zu. Wir brauchen uns nicht zu beunruhigen. 3. Durch einen leichten Druck auf die Blase wird das Tier ermuntert zu feuchten, was bei gleichzeitigem Abprotzen geschieht.
Abprotzen!
Ja. Das ist doch ein Satz für die Geschichtsbücher, Schlüter. Bitte nochmal. Durch einen leichten Druck auf die Blase wird das Tier ermuntert zu feuchten, was bei gleichzeitigem Abprotzen geschieht.
Was ist Abprotzen? Ach so, pinkeln. Wenn sie pinkelt und dann wird sie
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Abprotzen. Heißt das, ist das nicht eher so ein Balzgehabe? Das klingt so ein auf...
Abprotzen. Hast du schon mal abgeprotzt? Hast du heute also schon abgeprotzt?
Heute habe ich noch nicht abgeprotzt. Um Genitalverirrungen vorzubeugen, versiegelt man das Schweißloch mit einer Gummiplombe und tröpfelt mit Hilfe einer Pipette einige Tropfen Speiseöl in die noch recht quietschige Schnalle, wobei der Hündenbesitzer mit krallenartig gebogener Scheiße, ich kann das nicht vorlesen. Verzeihung. Wobei der Hündenbesitzer mit krallenartig gebogener Rechten am Rutenansatz hin und her fährt. Also, es tut mir leid, das ist sehr schambehaftet für mich. Ich werde das jetzt. Also, irgendwas wird mit einer Gummiplombe verschlossen und mit Speiseöl beträufelt, damit die Schnalle nicht so quietscht. Mhm. Und der Hündenbesitzer muss mit krallenartig gebogener Rechten dem Rüden ein. Von der Palme wählen eigentlich, ne? Ist das richtig? Habe ich das richtig übersetzt?
Was wird da verplombt, genau?
Die Schweißdrüse.
Von der
Hündin? Nee, das Schweißloch. Offenbar haben Hunde ein Loch, aus dem der ganze Schweiß läuft.
Ich dachte, das kommt über die Zunge irgendwie, okay.
Ja, das dachte ich, ja, deswegen hecheln die doch so und lassen die raushängen, ja. Mhm. Aber hier steht, versiegelt man das Schweißloch mit einer Gummiplombe und tröpfelt mit Hilfe einer Pipette einige Tropfen Speiseöl in die noch recht quietschige Schnalle.
Die quietschige Schnalle?
Also ein Gleitmittel halt, ne? So wie ein Gleitmittel reingeht. Und der Hündinbesitzer soll mit krallenartig gebogener rechten, also nicht mit der linken Hand, aber mit der rechten Hand, am Rutenansatz hin und her. Rutenansatz klingt jetzt eher nach dem Rüden,
krallenartig, oder? Mit der Hand die Kralle und dann an die...
Ja, aber der Hündinbesitzer wahrscheinlich, weil die Pheromone noch an ihm kleben und wenn er dem Hund dann einen von der Palme juckelt...
Das ist ein bisschen wie bei dem Ärztelied, ne? Claudia hat einen Schäferhund.
Du bist übrigens sehr leise geworden, Schlüti.
Ach so, ja. Laut. Bin ich schon lange leise, oder geht's jetzt?
Ja, eigentlich nach der Pinkelpause, aber
nein.
Laut genug, um dich zu hören, aber vorher warst du lauter.
Ja, schlecht. Naja.
Ich würde ja auch sagen, dass wir Punkt 4 und 5, Römisch 4 und 5 haben wir nämlich noch, dass wir das so ein bisschen als Fortsetzungsgeschichte anlegen, oder?
Ja, also, ein bisschen länger
drüber. Ich meine, man möchte ja nur wissen, schaffen sie es, werden sie sich kriegen?
Ja.
Na, was sagt der Nebenbuhler?
Ja.
Das will man ja nun schon wissen, also wie das da weitergeht. Also, es bleibt spannend. Da kommen noch einige ganz interessante Passagen auf uns zu, die sich also wirklich eins zu eins auch auf uns Menschen, denke ich, übertragen lassen.
Aber ich muss das mit dieser kralligen Hand nochmal ein bisschen verstehen. Also da kommt die Kralle, du sollst deine Rechte zu einer Kralle formen und dann, also wenn du nur die Rüdin hast, die Hündin hast, dann sollst du die Kralle nehmen und bei dem Hund an der
Nein, entscheidend ist, dass der Hündinnenbesitzer macht.
Ja, das meinte ich.
Der greift an die, was stand da? Rute?
Die Nein. Rute des
Nein, nicht Rute, Moment, das muss ich doch nochmal. Also ich habe das so verstanden, dass der Hündinnenbesitzer
ja.
dem Rüden so leicht einen von der Palme wählen soll, um ihn geil
ja.
zu machen.
Ja, ja, ja.
So, und wahrscheinlich...
ist ja nichts bei jetzt.
Das ist jetzt normal. Mhm. Und zwar, hier steht, am Rauten an. Nee, am... Moment. Nein, doch, Ruten, Rautenansatz.
Rauten.
Ja, Ruten. Am Rutenansatz hin und her fährt. Mhm.
Hin und her fahren, ja. Das...
Genau. Aber es steht hier zum Beispiel nicht, wer das Schweißloch mit der Gummiplompe versiegelt.
Ob das macht der Mann von der AfD, glaube ich. Oder?
Meinst du? Ja, also erst, also es wird.
AfD steht doch für Anusplombe für Deutschland, oder nicht? Wofür steht das A?
Ich weiß, es ist auch nicht klar erklärt, wer von den beiden jetzt feuchtet.
Das, ja. Naja, das wird schon die Hündin sein, oder?
Die Hündin, naja, aber was bei gleichzeitigem Abprotzen? Muss er nicht abprotzen?
Er protzt ab. Er protzt ab, das ist klar. Das ist er
abprotzt. Ja, aber bei gleichzeitigem Abprotzen, also wer abprotzt, feuchtet auch. Das heißt,
ja. Wer abprotzt, muss auch feuchten. So lautet ja auch das Sprichwort.
Und die Genitalverirrungen sollen, dem soll vorgebeugt werden. Deswegen wird ja auch das Schweißloch mit der Gummiplombe
versiegelt. Genitalverirrung, was ist denn eine Genitalverirrung?
Dass man nicht mehr weiß, was für eine Art von Genital. So eine Art
Homosexualität vielleicht also, im Tierreich oder was ist das?
So? Ja, also ich glaube, da bleiben einige Fragen offen. Vielleicht war man aber auch 1956 noch nicht so weit.
Da war man bei Genitalverirrung noch ganz konservativ, ne?
Ja. Also ich würde das gerne nächste Woche quasi nochmal zu Ende.
Das sollten wir nochmal zu Ende protzen.
Ja. Also während du siedest, könnte ich ja schon mal abprotzen.
Feuchten.
Ja, du feuchtest.
Er siedet.
Und wir können auch gemeinschaftlich abprotzen dann auch. Ist auch okay.
Auf den Keks.
Finde ich fein.
Ja, schön.
Ja.
Bei uns gibt's gleich Schnitzel. Ist das ein, von Ernst Karls, ist das ein Buch, also ist es ein Buch von Ernst Karl, wo er das zitiert?
Ja, das heißt das letzte Bestiarium Perversum. Mhm. Da sind einige schöne kleine Anekdoten drin. Kann ich dir nur empfehlen. Also das ist kleine tierkundliche Einführung, Zwischenspiel, Münster 1943, alles sehr rätselhaft, Romanzen und Obsessionen und so weiter und so fort.
Herrlich.
Also, und da finden sich dann zum Beispiel unter dem Jakobus Klagenfurt 1903. Der Rüde bellt den Vollmond an, die Katze träumt auf dem Dach. In der Nacht blickt wütend und wach ein kleiner Mann, der nicht schlafen kann. Also auch so kleine
Gedichtchen.
Kleine Gedichtchen sind drin. Also es ist nicht alles irgendwie, geht nicht ständig irgendwie um irgendwelche fragwürdigen.
Aber schon.
Züchtungsfantasie.
Die Lyrik der Sodomie so ein bisschen, oder?
Ja, ich kann ja mal gucken auf den Klappentext. Der Spiegel hat geschrieben, Animalerotika vom Feinsten. Aha. Und die Vogue hat geschrieben, also das ist vielleicht auch tatsächlich ein kleines, ist auch sehr kleinformatig, ein Buch für die Chanel-Handtasche, ne? Neben der Marmorwalze kannst du dir auch dein Bestiarium Perversum da noch reinpacken. Mhm. Die Vogue hat geschrieben, Ernst Karl ist der böseste, klügste und verschrobenste der Götter des neuen deutschen Humors.
Wann war das? Vor 20 Jahren?
Ich kann dir das nicht sagen. Die Hamburger Morgenpost hat es einfacher gehalten. Saukomisch, aber auch schweinisch.
Ach, Karamba. Ja, Ernst Karl. Lebt er noch?
Aus dem Jahr 2000.
Also, siehst du, der neue deutsche Humor. Von 2000. Ja. Ja. Wir sind tagesaktuell hier.
Schon ein bisschen älter. Ja, mein Schlüti. Mhm. Ich muss mich jetzt an den
Kommt Herd auch aus Kiel, stellen. Wahnsinn. Bei Kiel geboren, Ernst Karl. Es gibt Schnitzel, ja? Sagst du?
Lebt er noch?
Ja, ja. In Hamburg.
Ach. Ja, bei uns gibt es jetzt Wiener Schnitzel.
Wiener Schnitzel ist aus Kalb. Ist Wiener Schnitzel Kalb. Aus Kalb?
Ja.
Baby Kuh. Totgehauen.
Feinstes Kalbsschnitzel.
Lecker.
Das wird ganz lecker in einer schönen, in ordentlich Butterschmalz. Das gibt es jetzt bei uns. Weil wir feine Leute sind. Mhm.